Euch geht es gut und ihr seid ausgeschlafen und fit, aber wahrscheinlich heute auf jeden Fall. An welchem Sonntag denn sonst, wenn nicht heute, wo uns eine Stunde geschenkt oder besser gesagt wiedergegeben wurde, die wir ja schon im Frühling abgeben mussten. Das ist immer sehr angenehm im Herbst, finde ich, diese Zeitumstellung. Ja, ich habe uns für heute einen Predigtext mitgebracht aus den Psalmen, einen ganzen Psalm, einen Psalm etwas länger mit einem wunderbaren Thema, Psalm 107 nämlich. Ich mag den sehr und ich denke, wir verschaffen uns erst einmal so einen Überblick über diesen Psalm, worum es da geht. Also ich werde mal so abschnittsweise lesen, werde das kurz erläutern. Wir gehen also relativ schnell einmal komplett durch. Und dann werde ich uns, ja, sozusagen vier Schlussfolgerungen, vier Punkte, vier Lektionen, wie ihr wollt, daraus ableiten. Also wir machen einmal einen Überblick. Ich lese uns mal Psalm 107, Vers 1 bis 3 erstmal. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Also wir haben hier den Prolog sozusagen, so eine Vorrede. Wir haben darin gleich den Refrain, Vers 1, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das taucht auch immer wieder dann noch auf in dem Psalm. Und der Anlass dieses Psalmes wird uns auch genannt, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Also geschichtlich ist dieser Psalm auch so angesiedelt, ungefähr in dieser Zeit nach dem Exil, als Israel zurückkehrte aus Babylon. Also er passt so ungefähr auch in diese Zeit des Propheten Haggai, von dem wir ja in den letzten Wochen gehört hatten. Wir haben dann danach, nach dieser kurzen Einführung, haben wir vier Strophen. Wir haben vier Strophen, die parallel aufgebaut sind. Da wird jeweils eine Gruppe genannt und ihre Not, ihre Schwierigkeiten. Es wird gesagt, dass sie dann zum Herrn riefen. Es wird gesagt, dass er ihre Not umkehrte und dass sie deswegen Gott danken sollen. Erste Strophe ist dann Vers 4 bis 9. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Güte. Füllt mit Gutem. Also hier geht es um Menschen, die sind unterwegs in der Wüste, die haben keine Stadt sozusagen, in der sie wohnen können, keine befestigte Stadt. Zur damaligen Zeit eine schwierige Lage, außerhalb befestigter Städte zu wohnen, das war sehr gefährlich, da konnte man nicht die Polizei rufen, wenn einen jemand überfallen wollte oder so. Es war wichtig, innerhalb dieser menschlichen Gemeinschaft auch zu sein, damit man vor Gefahrensituationen bewahrt werden würde. Aber dann auch hier Vers 6, eben der große Wendepunkt. Sie rufen zum Herrn in ihrer Not und er errettet sie. Und dann Vers 8 und 9, der Aufruf, Gott zu danken. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Zweite Strophe, dann Vers 10 bis 16, da ist das eigentlich, zack, jetzt kommt's, ganz ähnlich. Wieder eine Gruppe in Not, wir hören mal zu, die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, so dass ihr Herz durch Unglück beugte und sie dalagen und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und er führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Also hier geht es um Gefangene, um Menschen, die deswegen in Not sind, weil, was steht hier ausdrücklich, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und sie jetzt unter den Konsequenzen leiden mussten. Aber auch hier gibt es wieder dann diesen großen Wendepunkt, Vers 13, sie rufen zum Herrn in ihrer Not und er hilft ihnen aus ihren Ängsten und auch dann wieder der Aufruf, Gott zu danken. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Das war die zweite Gruppe. Dann folgt die dritte Gruppe, Vers 17 bis Vers 22. Es geht um die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, das ihn ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Was sind das für Leute? Ihn ekelte vor Speise, liest man hier. Man wundert sich, was ist denn das? Machen die eine Diät, dass sie sich zurückhalten vor allem Essbaren? Nein, natürlich nicht. Es sind Tore, so wird hier gesagt, dass diese Toren, also uneinsichtige Menschen, dass sie von Krankheit gezeichnet waren wegen ihrer Sünde. Aber auch hier, Vers 19 wieder, der große Wendepunkt. Gott kehrt alles um, nachdem sie zu dem Herrn riefen in ihrer Not und er verwandelt die Situation und dann wieder der Aufruf, Gott zu danken. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und wir haben noch eine vierte Gruppe. Vers 23 bis Vers 32. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum erwünschten Lande brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Hier sind Seefahrer im Blick. Menschen, die auf den Meeren unterwegs waren, das war ihr Beruf, sie handelten und sie sind in Seenot geraten und sie wussten nicht weiter. Sie kannten keinen Ausweg mehr. Und auch hier wieder dann der große Wendepunkt, nachdem sie zu Gott riefen in ihrer Not und er sie errettete. Und auch wieder der Aufruf, Gott zu danken. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und schließlich, nach diesen vier Gruppen, eine Schlussfolgerung in diesem Psalm, eine etwas längere Schlussfolgerung, ab Vers 33 bis zum Schluss. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Lande Wasserquellen und ließ die Hungrigen dort bleiben, dass sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten, und Äcker besäten und Weinberge pflanzten, die jährlich Früchte trugen. Und er segnete sie, dass sie sich sehr mehrten, und gab ihnen viel Vieh. Aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt von der Last des Unglücks und des Kummers. Er schüttete Verachtung aus auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist. Aber die Armen schützte er vor Elend und mehrte ihr Geschlecht wie eine Herde. Das werden die Frommen sehen und sich freuen, und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden. Wer ist weise und behält dies? Der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist. Ein kurzer Überblick über diesen Psalm mit 43 Versen. Ja, was lernen wir daraus? Was können wir da mitnehmen aus diesen Worten? Was zeigen uns diese vier verschiedenen in Not geratenen Gruppen von Menschen? Vier Punkte, vier kurze Gedanken dazu. Das erste, rufe zum Herrn. Rufe zum Herrn. Kommt nicht. Rufe zum Herrn, ganz gleich, in welcher Not du dich befindest. Jetzt probiere ich es nochmal. Nein. Jetzt sind wir schon beim Ende. Naja, okay. Wir machen ohne Präsentation dann weiter erstmal. Rufe zum Herrn, ganz gleich, in welcher Not du dich befindest. Ich glaube, das wird hier deutlich. Wir haben 4 Personengruppen, unterschiedliche Menschen. Menschen mit unterschiedlichen Nöten. Da sind Gefangene, da sind Kranke drunter, da sind in Seenot geratene, da sind die in Unsicherheit geratenen Wüstenwanderer. Aber alle rufen zum Herrn in ihrer Not. Das ist hier die Gemeinsamkeit, das ist hier der große Wendepunkt. Gott greift ein und er hilft ihnen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir das finden hier, ne? Nee. Rückwärts? Funktioniert nicht richtig. Nach dem Text sollte eigentlich dieser Punkt kommen. Da kommt Leere. Ja. Ist halt so. Okay. Komisch. Aber manchmal ist das so mit der Technik, irgendwie ein Fehler wahrscheinlich drin. Also, wir haben 4 Gruppen, 4 unterschiedliche Nöte, aber die Gemeinsamkeit ist ja, dass sie zu Gott rufen in ihrer Not und dass Gott sie errettet. Und ich glaube, das ist eine ganz große Ermutigung auch für uns, dass wir in unseren Nöten, so unterschiedlich sie sein mögen, dass wir zu Gott rufen können, dass wir zu ihm kommen können mit unserer Not. Ich habe überlegt, warum ist das eigentlich so, dass wir das manchmal nicht tun? Was hindert uns daran, zu Gott zu kommen in unserer Not? Es können vielleicht 2 gegensätzliche Gründe sein. Ich glaube, manchmal hält uns ab, zu Gott zu gehen, zu Jesus zu gehen mit unserer Not, dass die Sache, unser aktuelles Problem, worüber wir uns Sorgen machen, dass sie uns viel zu groß und zu dringend, zu akut erscheint. Jetzt in dieser Situation, da dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. So meinen wir. Jetzt muss man erstmal anpacken. Jetzt muss man konkret zusehen, dass man hier Dinge in den Weg leitet. Dass man etwas tut, um das Problem selbst zu lösen. Und Gebet, so meinen wir manchmal, ja, das ist doch etwas für die stillen Stunden. Für die beschaulichen Stunden, dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir uns zurückziehen können. Ja, dann können wir beten. Aber doch nicht jetzt, wo der Schuh so akut drückt, da muss gehandelt werden, da darf keine Zeit verloren werden, da müssen wir loslegen. Das kann ein Grund sein, nicht zu Gott zu kommen mit unserer Not. Wir denken, es ist zu groß jetzt, es ist zu dringend, wir müssen handeln. Aber es kann auch das Gegenteil sein. Dass wir denken, unsere Not ist zu klein. Unser Problem ist zu gering. Es ist viel zu unwichtig, um Gott damit zu belästigen. Da gibt es Christen in fremden Ländern, die werden brutal verfolgt. Da gibt es Menschen, die sind unheilbar krank. Ja, die sollen zu Gott gehen. Auf die soll Gott sich konzentrieren können. Aber ich hier mit meinen kleinen Alltagssorgen, naja, sollte ich Gott jetzt damit belästigen? Das kann auch ein Grund sein. Wir denken, unsere Not ist zu klein. Sie ist zu unbedeutend für Gott. Aber nein, ich denke, wir werden hier ermutigt in diesem Psalm, rufe zu dem Herrn, ganz gleich, in welcher Not du dich auch befindest. Ob sie klein ist, ob sie groß ist, ob sie sehr dringend ist oder vielleicht noch ein bisschen entfernt. Gott kann eingreifen. Er ist der Gott der großen Umkehrung. Er kann eingreifen, er kann handeln, er kann helfen, er kann die Situation auf den Kopf stellen, umkehren. Auch deine Nöte. Mach das dir zur Gewohnheit. Mit einem Stoßgebet, vielleicht in der Notlage, genauso wie mit den kleinen Sorgen, zu Gott zu kommen. Rufe zum Herrn, ganz gleich, in welcher Not du dich befindest. Erster Gedanke. Ne? Dann ein zweiter Gedanke, rufe zum Herrn, ganz gleich, warum du dich in Not befindest. Also egal, warum du dich in Not befindest. Auch hier nochmal die Erinnerung an die vier unterschiedlichen Personengruppen. Es hat unterschiedliche Gründe, warum sie in Not geraten sind. Das sind die Seefahrer. Sie gehen einfach ihrem Beruf nach und sie sind unverschuldet in Not geraten. Sie sind einfach in stürmisches Wetter geraten. Aber andere Personengruppen, auch da werden uns ja Beispiele genannt in diesem Psalm, sie haben ihre Not selbst verschuldet. Die Gefangenen, die Gottes Weisungen missachtet haben, die Toren, die sich in ihrer Sünde verstrickt haben, sie haben sich ihre Not selbst zuzuschreiben. Und so ist es ja auch heute. Die Gründe, weshalb wir in Not sein können, weshalb wir uns in Not befinden, sie können unterschiedlich sein. Manchmal erwischt es uns einfach. Wir sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Wir können nichts dafür. Die Umstände sind ungünstig und wir geraten in eine Notlage. Auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, in denen wir selbst gut wissen, dass wir uns unsere Probleme selbst zuzuschreiben haben. Wir haben vielleicht einfach nicht umsichtig gehandelt, nicht richtig nachgedacht, Rat in den Wind geschlagen, vielleicht auch Gottes Wort missachtet. Und trotzdem, ganz gleich, warum du dich in Not befindest, ganz gleich, was da jetzt die Ursache ist, rufe zu dem Herrn. Der Gott der großen Umkehrung, er kann helfen und er hilft ja auch bei denen hier, welch Ermutigung, er hilft ja auch bei denen hier, die selbstverschuldet in Not geraten sind. Er kann helfen. Also halte dich nicht zurück, weil du es selbst verbockt hast oder weil du dich schämst. Halte nicht damit zurück, weil du meinst, dass du seine Hilfe nicht verdient hast. Nein, rufe zu dem Herrn, ganz gleich, warum du dich in Not befindest. Mein Vater, der hat mir mal vor einigen Jahren ein Erlebnis aus seiner Kindheit berichtet. Also so ein Erlebnis, interessant, dass er sich daran erinnert, was schon sehr, sehr lange her ist. Also er war etwa 4 Jahre alt und er war in seinem Dorf, in dem er aufwuchs, eines Tages so mit seinem Roller unterwegs. Und er fuhr hin und her durch das ganze Dorf und auf einmal, da hat er nicht richtig aufgepasst, platsch, ist es passiert. Und er ist hineingestürzt in so einen kleinen Graben. Ja, tat etwas weh, aber es war nicht weiter schlimm, er verletzte sich nicht. Allerdings, das war das Hauptproblem, er ist nass geworden. Vollständig bis auf die Unterwäsche nass geworden. Sehr unangenehm. Und ihm schoss durch den Kopf, wenn ich jetzt so nach Hause gehe, was würde meine Mama sagen? So nass, so schmutzig. Bestimmt würde sie mit mir schimpfen und böse sein. Und kurz entschlossen stieg er mit seinen 4 Jahren dann vor Kälte frierend wieder auf seinen Roller und er drehte tapfer seine Runden weiter durch das Dorf in der Hoffnung und Erwartung, irgendwann wird es wieder getrocknet sein und dann kann ich auch nach Hause gehen. Nun, es war, glaube ich, nicht Hochsommer. Jedenfalls wurde ihm so kalt, dass er dann nach einiger Zeit schließlich doch nach Hause fuhr. Und seine Mutter kümmerte sich natürlich auch selbstverständlich um ihn. Aber das Ende vom Lied war, dass er sich eine heftige Erkältung eingefangen hatte. Wenn du Probleme hast, wenn du in Nöten steckst, dann mach es nicht so. Ich glaube, das ist manchmal so unsere Tendenz, ne, unsere Haltung. Da gucken wir erstmal, selbst irgendwie durchzukommen. Warte nicht erst, bis es richtig schlimm geworden ist. Zögere es nicht hinaus, sondern nein, gehe sofort, gehe umgehend zum Herrn. Rufe umgehend zum Herrn. Rufe zum Herrn in deiner Not, ganz gleich, warum du in Not bist, auch wenn du weißt, dass du es selbst verschuldet hast. Auch wenn du weißt, dass du in Not bist, weil du nicht auf den Vater im Himmel gehört hast. Rufe zu Gott, zum Gott der großen Umkehrung in deiner Not, ganz gleich, warum du in Not bist. Er kann helfen und er will helfen. Ah, ja Mensch, die Präsentation ist wieder da. Das ist ja schön. Wunderbar. Da waren wir jetzt auch gewesen. Sehr gut. Ein dritter Gedanke. Vergiss nicht, dem Herrn zu danken. Vergiss nicht, dem Herrn zu danken. Wir vergessen es häufig, Gott zu bitten in unserer Notlage. Aber irgendwann denken wir dann häufig doch daran. Die Notlage erinnert uns ja. Aber was wir noch öfter vergessen, ist Gott zu danken nach seinem Eingreifen. Warum eigentlich? Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir die Lösung des Problems einfach uns selbst zuschreiben. Es sieht so aus, die Lösung des Problems ist doch das Ergebnis unserer eigenen Bemühungen. Da ist vielleicht ein riesiger Haufen Arbeit vor uns und er droht uns zu erdrücken, aber wir geben alles, wir hauen richtig rein und schaffen alles, Problem gelöst, Herausforderung gelöst und ja, warum Gott danken? Manchmal ist es auch so, dass die Lösung eines Problems einfach das Ergebnis normaler Entwicklung zu sein scheint. Nach einer fiesen Erkältung sind wir irgendwann wieder fit. Ja, so ist das halt, ne? So ist der Gang der Dinge. Mit einem halbwegs gesunden Organismus völlig gewöhnlich. Warum sollte es anders sein? Oder? Dafür Gott zu danken, übersehen wir. Manchmal ist die Lösung eines Problems auch vielleicht auf das Handeln anderer Menschen zurückzuführen. Und dann gehen wir auch hin und sagen, danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke, dass du dabei warst. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Aber Gott, hat er auch etwas damit zu tun? Oder manchmal ist es auch so, dass uns ein Problem im Rückblick, wenn es gelöst ist, wenn wir zurückschauen, dass es uns eigentlich dann verschwindend gering erscheint. Das ist doch gar nicht der Rede wert. Kein Grund zu danken. Und doch, in dem Moment damals hat es ja uns irgendwie beschäftigt. Vergessen wir das Danken nicht. Vergiss nicht, dem Herrn zu danken, wenn er dir geholfen hat. Vergiss nicht, Gott zu danken, wenn er dich aus deiner Not herausgerettet hat. Ob das aus kleinen Nöten war oder bei richtig großen Schwierigkeiten, ob durch normale Entwicklungen oder durch übernatürliches Eingreifen, ob durch deine Anstrengungen oder durch die Unterstützung anderer Menschen. Es war doch Gott, es war doch auch dieser Gott der großen Umkehrung, der auch deine Situation verwandelt hat. Vergiss nicht, dem Herrn zu danken, wenn er dir geholfen hat. Das ist im Grunde ja auch der ganze Zweck dieses Psalms, dass Gottes Volk nicht vergisst, Gott zu danken. Vergessen wir das nicht. Ne? So fängt der Psalm an, gleich mit diesem Refrain am Anfang. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und dann kommt viermal in jeder Strophe immer wieder dieser Aufruf, Gott zu danken. In Vers 8, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. In Vers 15, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. In Vers 21, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und ja, ich glaube, ihr könnt es gleich auswendig, ist auch gut so. Vers 31 nochmal, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Vergiss das nicht. Vergiss nicht, dem Herrn zu danken, wenn er dir hilft. Und zuletzt, erkenne Gott und werde weise. Erkenne Gott und werde weise. Vers 43, dieser letzte Vers, er stellt diese Frage nach der Weisheit. Wer ist weise und behält dies? Der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist. Wer ist weise? Weise ist, So wird das deutlich in diesen letzten Versen des Abschnittes, dieses Psalmes, diesen letzten Abschnittes. Weise ist, wer Gottes Wesen erkennt. Wer Gott erkennt. Weise ist, wer Gott als diesen Gott der großen Umkehrung erkennt. So wird uns Gott nämlich hier vorgestellt als der Gott der großen Umkehrungen. Na, schauen wir auf Vers 33 bis 35 zum Beispiel. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Wir merken, Gott kehrt alles um. Dann weiter, das Gegenteil. Vers 35, er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Land Wasserquellen. Gott kehrt alles um. Und so geht es weiter, auch Vers 36. Gott kehrt die Verhältnisse dann um für die Armen. Er ließ die Hungrigen dort bleiben, dass sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten und Äcker besäten und Weinberge pflanzten, die jährlich Früchte trugen. Auch hier, Gott stellt die Tatsachen auf den Kopf. Er verändert alles radikal. Unser Gott ist der Gott der großen Umkehrungen. Vers 40, dann die große Umkehrung nochmal in die entgegengesetzte Richtung, da trifft es die Reichen und Mächtigen. Er schüttete Verachtung aus auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist. Aber die Armen schützte er vor Elend und mehrte ihr Geschlecht wie eine Herde. Unser Gott ist der Gott der großen Umwälzungen. Es ist auch gesamtbiblisch so, es ist nicht nur in diesem Psalm hier so, es ist auch gesamtbiblisch so. Da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Oder denken wir an die Seligpreisung, Jesu Worte. Den geistlich Armen wird das Himmelreich zugesprochen. Den Leidtragenden Trost, den Sanftmütigen der Besitz der Erde und so weiter. Gott kehrt einmal alles um. Er ist der Gott der großen Umkehrung, der die Welt, wie wir sie kennen, einmal auf den Kopf stellen wird. Und wer weise ist, erkennt das. Wer weise ist, erkennt das und zieht seine Schlüsse daraus. Denn dass Gott einmal alles umkehren wird, das ist eine große Hoffnung einerseits. Es ist andererseits auch eine gewisse Warnung. Es ist eine Warnung, wenn du meinst, oben zu sein. Und es ist eine Hoffnung, wenn du unten bist. Weise ist jedenfalls, wer bei der großen Umkehrung auf der richtigen Seite ist. Derjenige, der weiß, dass es darauf ankommt, bei Gottes großer Umkehrung dann auf der richtigen Seite zu stehen. Wann sind wir da? Auf der richtigen Seite. Nun, wir sind dann auf der richtigen Seite, wenn wir erkennen, dass wir Jesus brauchen. Dass wir ihn brauchen, Jesus. Warum Jesus? Nicht, weil Jesus die richtige Antwort ist auf alle Fragen, sondern weil Jesus derjenige ist, der diesen Psalm erfüllt. Denken wir darüber nochmal nach. Rufen wir uns nochmal diese Nöte der Gruppen hier in Erinnerung. Da sind diejenigen, die zu Gott rufen, weil sie hungrig und durstig waren. Wer kann ihnen helfen? Natürlich derjenige, der die 5000 einmal und der die 4000 ein anderes Mal mit Speise versorgte. In der zweiten Strophe rufen die Gefangenen zu Gott. Wer kann ihnen helfen? Natürlich Jesus, der in seiner Antrittspredigt in Nazareth sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Dann rufen die von Krankheit Geplagten zu Gott. Wer kann ihnen helfen? Jesus. Jesus, dessen Gewand die unheilbare Frau nur zu berühren brauchte, um gesund zu werden. Und es rufen die Menschen in Seenot zu Gott um Hilfe. Auch ihnen kann Jesus helfen, der nur ein Wort sprechen musste, um den Sturm auf dem See Genezareth zu stillen. Die Frage ist, kannst du das erkennen? Dass du diesen Jesus Christus brauchst. Dass du ihn brauchst als Helfer in den kleinen und großen Nöten deines Lebens, deines Alltags, als denjenigen, zu dem du jederzeit rufen kannst, mit deinen Sorgen jederzeit zu ihm kommen kannst. Das ist ein guter erster Schritt, Jesus zu erkennen als den Helfer für die Nöte des alltäglichen Lebens. Ein guter erster Schritt, auch wenn wir dieses Vertrauen fassen können und unsere Nöte zu ihm bringen. Wenn wir es wagen, vielleicht bist du ja auch gar nicht so aus einem christlichen Kontext, wenn wir es wagen, mal so ein Gebet zu sprechen, ist ein guter erster Schritt, der auch Vertrauen erfordert. Und doch gilt es dabei nicht stehen zu bleiben. Erkenn Gott nicht nur als den Helfer, der in deinen alltäglichen Krisen da ist und eingreifen kann. Erkenn ihn vor allem auch, und da musst du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, vielleicht noch ein bisschen genauer nachfragen. Erkenn ihn auch als dein Retter und Erlöser. Als denjenigen, der dich aus deiner ganz existenziellen Not als Sünder, als ein unvollkommener Mensch vor dem heiligen Gott herausholen möchte, der sein Leben für dich gibt, der die Strafe trägt, damit du Frieden mit Gott hast und ein Kind des Vaters wirst. Das ist ja, was Jesus getan hat. Er nimmt all unsere Last, alles, was auf uns liegt, unseren Dreck, unsere Unzulänglichkeiten. Er nimmt das alles auf sich. Und umgekehrt legt er seine Heiligkeit, er legt seine Reinheit, seine Vollkommenheit auf uns, damit wir als Geheiligte vor Gott, dem Vater, stehen. Das ist auch eine ganz große Umkehrung. Ne? Das ist eine ganz große Umkehrung. Kannst du das sehen? Dass du Jesus brauchst? Für diese Rettung, dass du ihn brauchst für diese ganz grundlegende Umkehrung in deinem Leben vom verurteilten Sünder zum geliebten Kind Gottes, zum angenommenen Kind Gottes. Und zuletzt hast du erkannt, dass du Jesus dann auch weiterhin brauchst in deinem Leben als Herrn und Hirten, der dir den Weg weist zum Leben, der vorangeht und an dem du dich orientieren kannst. Dann bist du weise, dann bist du auf der richtigen Seite, wenn der Gott der großen Umkehrung eines Tages kommen wird. Amen.